Das erste Sendschreiben, Offenbarung 2, Vers 1 bis 7. Das richtet sich nicht nur an die Gemeinde von Ephesus, sondern da finden wir uns ja immer wieder in diesen Sendschreiben. Dem Vorsteher der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt er, da hält die sieben Sterne in seiner Rechten. Die Sterne waren Codewörter, also Chiffren, Gleichnisbezeichnungen für die Gemeinde. Der Herr, der die Gemeinde wie Leuchtpunkte setzt, so wie die Lehrer leuchten am Firmament, heißt mal beim Daniel, die müssen den Weg zeigen, damit die Menschen sich orientieren können. So hält der Herr die Sterne in seiner Rechten, der da wandelt, mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld. Der Herr weiß, wie gequält und schwer manchmal die Arbeit ist des Volkes Gottes. Und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Sehen Sie auch die Auseinandersetzung mit der Irrlehre. Die geht zurück bis in die Urchristenheit. Es gibt keine Christengemeinde, wo man sich nicht fortwährend auseinandersetzen muss mit einer ganz böswilligen Verdrehung des Evangeliums. Du hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Das war eine Gruppe, eine sehr extreme, enthusiastische Gruppe der damaligen Bewegung der Gnosis, die das Evangelium umgedeutet und verfälscht hat. Auch hier, wie klar, dass Jesus sagt, dass du, die ich auch hasse, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Ich habe mich schon gestern Abend so gefreut, dass jetzt die herrliche und wunderschöne Adventszeit anbricht. Ich freue mich dran, wie überall, auch in unserer Stadt, jetzt die Zeichen sichtbar sind. Sie wissen das schon aus den vergangenen Jahren. Ich kann mich nie abfinden, dass andere immer meckern und sagen, das sei so schlimm, dass da jetzt so viel in der Stadt los sei und so Lichter angezündet sind. Ist doch schön, mir gefällt so. Sieht auch hübsch aus und die Leute, die alle durch die Straßen eilen, sie haben ja alle liebe Gedanken, sie wollen irgendjemand Freude machen. Man kann es jetzt ja kaum mehr glauben, dass vor ein paar Wochen wir alle mitdiskutiert haben über das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, ob man in der Öffentlichkeit christliche Symbole zeigen darf. Gucken Sie mal unsere Städte an. Die ganzen Städte sind voller christlicher Symbole. Die werden doch nicht fürs väterchen Frost hingemacht, sondern fürs Jesuskind. Und das weiß man doch. Jede Zeitung und alle müssen daran erinnern. Dann bringen sie alte Krippendarstellungen, Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Natürlich nicht den gekreuzigten Jesus. Aber den können wir auch nur von fern ahnen, das Geheimnis seines Leidens und Sterbens. Da freuen wir uns von Herzen mit, dass in unserem Volk noch ein Ahnen davon da ist, dass die Freude aus dem Evangelium von Jesus kommt. Und dass ohne dies unser Leben ganz traurig wäre. Und dass Leute, die auch sonst nicht viel davon halten, alle mitfeiern müssen. Und jeder muss, und wenn er ein bisschen brummelt, muss er mitmachen in der großen Freude. Jetzt sehe ich das als eine wunderbare Chance für Sie, dass Sie auch bei Ihren Kollegen und Nachbarn und Freunden ein wenig helfen können und sagen, was feiert er denn da? Warum macht er denn das? Was ist denn der Anlass für euch? Und vielleicht sind wir ein bisschen unbeholfen und vielleicht auch ein bisschen ungeschickt, manchmal daran zu kommen. Ich möchte zuerst darüber reden, die Sehnsucht nach dem Licht. Die Sehnsucht nach dem Licht. Also, ich kann manchmal lange vor einer Kerze sitzen und in dieses Licht starren. Die Farben der Flamme gefallen mir, in der Dunkelheit, wie die leuchtet, das Tannenreis, das daneben liegt. Das ist was Geheimnisvolles. Ich weiß nicht, was das ist. Der Zauber einer Flamme. Vielleicht ist das noch besonders, dass uns dieses Bild des Lichtes in der Finsternis ganz besonders anspricht. Weil das oft unser Eindruck ist. Wir kommen aus unseren Erfahrungen her und sagen, auf mir liegt so viel Schweres, meine Zukunft ist dunkel, Krankheit und Not, Leiden und Schrecken. Und das Licht ist wie so ein Zeichen. Da gibt es noch ein Leuchten. Vielleicht wissen Sie, dass in den alten Religionen, dass die Menschen, auch in unserer alten germanischen Religion, unserer Vorfahren, dass die Menschen tief bewegt hat, bis zu dem iranischen Mythos. Was sind das für unheimliche Mächte der Finsternis? Und wo ist denn das Licht? Es ist ja schön, dass durch den Schöpfungsbericht der Bibel uns ganz deutlich gesagt ist, Licht und Finsternis haben jetzt draußen in der Natur für uns keine dämonischen Ursachen mehr, sondern das sind nur noch Zeitregler. Nacht ist zum Schlafen da, Tag ist zum Schaffen da, aber da ist nichts mehr dahinter. Aber das Bild bleibt, die unheimliche Nacht des Dunkeln. War so schön, ein junger Bursche aus dem Kindergarten gestern Abend bei der Feier, die wir mit den Kindern hatten, hat zu seiner Mutter gesagt, Mama, was ist jetzt das Licht, von dem der gestern immer erzählt? Was ist das Licht? Das ist die Frage. Was ist denn das Licht, von dem wir reden? Das Licht, das da plötzlich angeht und alles Dunkle und alle Finsternis vertreibt. Auch wir modernen Menschen spüren genau, dass das Bild ungeheuer treffend ist, ob sie jetzt Mann oder Frau sind, jung oder alt, ob sie Techniker sind oder Pragmatiker, Schüler oder Student, dass in unserer dunklen Welt, so reden wir das ja auch, in unserer dunklen, unheimlich finsteren Welt, wo man Angst hat, kann man da überhaupt Weihnachten feiern? Was ist denn das Licht, das da plötzlich leuchtet? Und deshalb will ich es in der Sprache des Johannes einfach noch einmal sagen. Johannes hat es ja auch in seinen Briefen wunderschön dargestellt. Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. So wir unseren Bruder hassen, so sind wir noch in der Finsternis. Er sagt, das ist doch unsere Lebenswirklichkeit. Und da schreibt er plötzlich in der Offenbarung, hat ihm Gott einen Blick dafür gegeben, wie hinter den Kulissen der Weltgeschichte eine furchtbar schrecklich dunkle Finsternis steht. Und das zieht sich durch die Jahrhunderte und in dieser Finsternis der Völker, da wird die Macht des Bösen immer unheimlicher und die ballt sich zusammen. Das Böse reift immer stärker aus und ballt sich zusammen in einer antichristlichen Macht. Und es ist fast so, dass man es kaum ertragen kann. Offenbarung ist gut zu lesen. Es ist kein geheimnisvolles Buch, es ist ein Trostbuch. Für Leute, die bedrückt sind von der unheimlichen Finsternis, die uns umgibt. Und das sagt Johannes gleich am Anfang. Und da scheint es ganz hell an ein paar Punkten. Was sind die paar Punkte, wo es hell wird? Das ist da, wo sich Gemeinde Jesu in der Welt trifft. Da wird es hell. Leuchtpunkte. Leuchtpunkte, wo man sehen kann in der dunklen Nacht. Und ich wünschte mir so, dass ihre Nachbarn und Bekannten sagen, das sind Christen, bei denen spürt man was, dass da etwas ausgeht, was meinem Leben Wegweisung gibt. Da kriege ich Ermutigung, da kriege ich Freude, da kriege ich Zuversicht. Ja, was ist denn das, was eine Gemeinde so scheinen lässt und leuchten lässt? Das würden wir auch gern sein, die Stadt auf dem Berge und das Licht, das da hineinleuchtet in eine dunkle Welt. Ich fürchte, wir alle verstehen das völlig falsch. Wir meinen, weil wir so nette Leute sind, wir sind so
fröhliche Leute oder so geschickte Leute, so höfliche Leute. Und wenn wir einladen, es steht ja hinter unserem ganzen Gemeindebetrieb da, wenn wir so nette Einladungszettel austeilen, wenn wir so schöne Besuche machen. Und dann kommen die Leute und sagen, ach, ihr seid mal ganz sympathische Gesellen. Bei euch wollen wir auch mal kommen. Nein, nein, nein. Die Gemeinde leuchtet nicht wegen ihrem Leben, auch nicht wegen ihrer Organisation und nicht wegen ihrer Sozialdienste, die sie macht und nicht wegen ihrer Aktionen, die sie treibt und nicht wegen den Veranstaltungen und nicht wegen der guten Musik. Auch das zieht die Menschen nicht. Glauben Sie es doch nicht. Was zieht denn die Menschen? Das eine Licht, das in einer Gemeinde ist, das ist der lebendige Jesus selber. Ich bin das Licht der Welt. Und ich wünschte mir in diesen Adventstagen, Jesus könnte durch Sie hineinleuchten in die Finsternis der Welt, wenn Sie einen Trauerbesuch machen. Und dann spricht Jesus durch Sie. Und die anderen sagen, das hat mir geholfen. Sie stehen an einem Krankenbett und Sie reden. Und Jesus spricht. Und Sie sprechen mit einem gescheiterten jungen Menschen. Und dann begegnen Menschen durch Sie Jesus. Und wo steht denn das in diesem Sendschreiben? Es steht ganz am Anfang, dass sagt er, die 7 Sterne in seiner Hand hat. Dass die Gemeinde wie ein Stern hineinleuchtet und Markierung geben kann. Das ist doch, weil der Herr sie hält. Nur solange wir gehalten sind vom lebendigen Jesus Christus, können wir für unsere Welt Orientierung sein. Und das ist der Herr, der unter den Leuchtern einhergeht. Ich muss noch was erklären, das Bild kommt ja in der Bibel oft vor. Im Vorhof der Frauen im Tempel waren große Leuchter aufgebaut. Wir wissen nicht mehr genau, wie groß er war. Aber ein kleines Beispiel mag es verdeutlichen, wie groß der war. 7-facher Leuchter. In die Schalen dieses 7-fachen Leuchters wurden am Abend des Sabbat 60 Liter Öl gegossen. Und dann wurde das abgefackelt. Das hat über ganz Jerusalem geleuchtet, der Leuchter da oben. Und hat das Volk Israel erinnert, an die Feuersäule, die einst dem Volk Israel in der Wüste voranzog. Unser Herr bahnt uns den Weg durch die Wüste der Welt. Ist doch herrlich. Ich weiß den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, Herr. Und ich gehe deiner Spur nach, lass dein Licht leuchten. Bis hin zum Segenswort, mit dem wir im Gottesdienst auseinandergehen. Lass dein Angesicht vor uns her leuchten, dass wir den Weg erkennen. Und dort stand Jesus am Tempel. Und hat, als diese Flammen des Leuchters verloschen sind, hineingerufen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich habe doch nichts dagegen, dass wir schöne Musik machen im Gottesdienst. Ich habe doch nichts dagegen, dass wir schöne Einladungsprogramme machen. Aber was für unsere Welt wichtig ist, dass Menschen hier Jesus finden. Das ist das Licht der Welt. Da wollen wir allen sagen. Das, was interessant ist, die Attraktion, die wir hier zu bieten haben, dass Jesus sein Licht gibt auf wunderbar geheimnisvolle Weise durch seinen Heiligen Geist. Dass er jetzt zu ihnen redet, dass er sie tröstet, dass er sie erquickt, dass er sie fröhlich macht. Der Gemeinde von Ephesus wurde noch einmal gesagt, ich weiß deine Werke und deine Mühe und deine Leistungen und was du alles an Plagen ertragen hast, aber ich bin der, der unter den Leuchtern einhergeht. Und jetzt schlagen Sie noch mal im Kapitel 1 auf, das muss man ja noch mitsehen. Das war ja vorher, wie Johannes das selber gesehen hat, Vers 12 und 13. Und er wandte sich um, wer redet mit mir? Und mitten unter den Leuchtern, da war einer, einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand. Und da sieht er den erhöhten Jesus in der Herrlichkeit. Und dann Vers 16, er hatte die Sterne in seiner Hand und dann fällt er zu Füßen. Und dann sagt dieser Herr, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und da heißt noch, und ich sah ihn wie die Sonne so hell. Und da strahlt es in diesem Gesicht Jesu. Und ich konnte es gar nicht ansehen. Seine Augen waren wie Feuerflammen. Und diese Stimme war so groß. So wunderbar, dass in unseren schäbigen Gotteshäusern, in unseren kleinen Hauskreisen, wo Sie sich versammeln, wenn Sie in der Stube mit anderen Freunden Bibel lesen, dieser erhöhte Herr Jesus gegenwärtig ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und dass er sein Licht in diese Welt hineingibt. Das ist Geheimnis einer Gemeinde. Und wir wollen das in den Adventstagen immer wieder sagen. Was ist denn das Licht für ein Symbol? Und was erinnert denn das? dass Jesus kommt und in die Traurigkeit und in die Hoffnungslosigkeit und in die unlösbaren Lebensrätsel hineinleuchtet und alles hell macht, dass Menschen in seinem Licht stehen können. Und jetzt das Zweite. Etwas stimmt nicht, etwas stimmt nicht. Was hat denn der Herr wider die Gemeinde von Ephesus? Was fehlte noch? Ich habe etwas wider dich, heißt es hier, nämlich dass du, Vers 4, dass du die erste Liebe verlässt. Die Gemeinde hat enorm viel geleistet. Wir kennen die Gemeinde Ephesus aus der Schilderung der Apostelgeschichte. Dort stand dieser berühmte Artemis-Tempel. Und dort zogen viele Menschen hin, um in diesen Artemis-Tempel ihre sehr unheimlich finstere, magische Religion auszuüben. Und durch die Predigt des Paulus ist in Ephesus eine Bewegung angestoßen worden. Und viele wurden gläubig an Jesus und wandten sich ab. Schließlich hat sogar die Zunft der Goldschmiede nicht einmal mehr diese Souvenirtempelchen herstellen können, von denen die Stadt lebte. Und es gab einen Aufruhr. Und unter Lebensgefahr muss Paulus schließlich aus der Stadt fliehen. Es gab große Unruhe. Und in dieser Stadt sagt der Herr, ich kenne deine Mühe. Wie hast du dich eingesetzt? Und in dieser Gemeinde kam sofort schon die Irrlehre. Kam die Verdrehung des Evangeliums, die Umdeutung der Jesusbotschaft. Und du hast treu bekannt, du bliebst bei der Sache und hast das durchgekämpft. Paulus hat sich ja noch verabschiedet von der Gemeinde von Ephesus und hat die Ältesten nach Milet bestellt, als er auf seiner letzten Reise vorbeikam. Und da hat er denen nochmal ins Herz gelegt und hat gesagt, passt auf, die Verführung kommt nicht von außen, die Bedrohung der Gemeinde kommt nicht von den Feinden, sondern von innen. Aus der Gemeinde werden gräuliche Wölfe aufstehen, die die Herde nicht verschonen. Wappnet euch! Und die Gemeinde in Ephesus hat sich gewappnet. Ist wunderbar, wenn Menschen bibeltreu sind, wenn Menschen klar stehen im Bekenntnis, wenn sie treu die Gebote bewahren, ist wunderbar, ist nicht gering geachtet. Es ist ganz wichtig, wenn sie in ihrem Glaubensleben eine Ordnung haben und trotzdem, es genügt nicht, ich habe etwas wider dich. Wie steht's denn mit deiner ersten Liebe? Wissen Sie, was erste Liebe ist? Die lautere Liebe, die ursprüngliche. Haben Sie gerade vor Augen ein Liebespaar? Junge Leute, die sich verloben, die sagen, wir sind voneinander bestimmt, die nichts mehr kennen als bloß noch ihre Liebe, ihre Freude. Und Jesus will von seiner Gemeinde gar nichts anderes. Er fragt nicht nach den Werken und er fragt nicht mal nach der Orthodoxie, sondern nach der Liebe. Bist du so noch in deinem unmittelbaren Umgang zu Jesus? Wenn wir Einfluss nehmen wollen auf die Welt und anderen etwas mitgeben wollen, auch in diesen Weihnachtstagen. Es kann doch nur geschehen, wenn wir wieder in dieser unmittelbaren, engen, vertrauten Liebesbeziehung mit Jesus stehen. Wissen Sie, ohne diese Liebe wird alles gequält. Da wird das ein Traditionstrott. Und wir wissen, wie das immer ist. Das kommt ja schon nach 10, 20 Jahren in einer Gemeinde, selbst wenn man eine Erweckung erlebt hat. Da wird das alles wieder vertrottelt und dann wird es wieder so müde und gequält. Und da braucht es täglich neu diese Liebe zu Jesus, diese Ursprünglichkeit des innigen Umgangs mit ihm. Und ich kann Ihnen sagen, das ist nicht ein Fimmel von mir. Das sagt der Herr. Dass er uns immer wieder in diese Nähe zu sich hinzieht, in die ursprüngliche Liebe. Und noch ein Letztes. Er kann den Leuchter umstoßen. Also wir sprachen von den Adventslichtern, die man anzündet und die uns in diesen Tagen viel bedeutet. Wir wollen das Licht hineinleuchten lassen in die dunkle Welt. Und das Licht kann eigentlich nur leben aus dieser ganz intensiven, engen Jesusliebe. Einen ganz innigen Umgang, Tag und Nacht mit Jesus leben, in einer ganz engen Liebesgemeinschaft. Ich kann ohne dich gar nichts mehr tun, lieber Heiland. Ich will bloß alles noch mit dir tun. Und dann kommt plötzlich das harte Wort, ich will deinen Leuchter umstoßen. Wer? Nicht der römische Kaiser, der die Gemeinde verfolgt. Ich, sagt Jesus. Jesus zerstört seine Gemeinde. Haben Sie es begriffen? Jesus wird der Feind der Kirche. Ist das in unserer württembergischen Kirche noch klar? Dass Jesus unseren Leuchter umstoßen kann und sagt, ich brauche dich nimmer. Du stehst mir im Wege mit deinem albernen Getue. dass Jesus seine Gemeinde zerstört und all die Namen, die hier stehen, der Sendschreiben der urchristlichen Gemeinden sind, alle verlöscht, sind im Islam untergegangen in seinem großen Feuersturm. Und im Islam einer Verdrehung der Evangeliumsbotschaft, die 600 Jahre nach dem Kommen Jesu noch einmal in die wahrheitswidrige Weise umgeschrieben wurde. Ich würde so gern mit Ihnen mal eine Reise durch Kleinasien machen, aber ich denke, es belastet mich viel zu sehr. Ich war einmal in den Trümmern in Ephesus der großen Johanneskirche gestanden. Das ist dieser Johannes, der wahrscheinlich noch in Ephesus ein Ältestenamt ausgeübt hat, der Schreiber der Offenbarung. Und dort ist alles ausgelöscht. Dass hier an der Stelle unserer Ludwig-Hofacker-Kirche vielleicht mal eine Bierschwemme steht, weil man keine Kirchen mehr braucht. Wir haben es doch erlebt, wie das gegangen ist in Russland und in anderen Ländern. Und der Herr sagt, ich mach's, ich zerstöre, ich stoße deinen Leuchter um, ich brauch's nicht mehr. Und das in einer Gemeinde, die ein Martyrium gebracht hat, wo Menschen für ihren Herrn ihr Leben gelassen haben. Und die haben gekämpft für die Wahrheit des rechten Glaubens. Warum? Weil keine Liebe zu Jesus da war. Tue Buße, kehr doch um. Und jetzt ist einfach ein Wort an Sie. Fangen Sie wieder ganz neu ursprünglich an. Ich will dich lieben, ich will dich ehren. Jesus, über alles andere in meinem Leben. Ich möchte ein Wort hören, ich will dir folgen. Hat das nicht Jesus nochmal beim Petrus, der doch ein treuer Jünger war, den der Herr Jesus rausgehoben hat, später nochmal, hast du mich lieb, Simon Petrus, hast du mich wirklich lieb? Eine Sache jetzt in Advent, bevor wir in all die Festesfeier hineingehen, hast du mich lieb? Und wenn Sie Jesus lieb haben, dann wird Ihr Leben brauchbar und nützlich. Ich lese immer wieder gerne von Christen, die vor uns gelebt haben. Und ich möchte mit mir, meinem Leben immer nur in den Spuren der Vorgänger des Glaubens hineintreten. Ich bin so froh, da haben wir Orientierung. Um 1800 herrschte in Berlin eine große Gleichgültigkeit, auch in den Kirchen. Der Bibelglaube stand nicht mehr hoch im Kurs. Und es gab damals nur noch einen Pastor, so steht in den Büchern drin, der nach der Bibel gepredigt hat, in der liberalen Zeit der Aufklärung. Das war ein böhmischer Pfarrer, der hat seinen Namen extra eindeutschen müssen, der Johannes Jennecke. Und der war an der Prager Kirche, so heißt man ja da die Bethlehemskirche, denn die Bethlehemskapelle in Prag erinnert, die Bethlehemskirche von Berlin. Und er war in Berlin der verspottete Mann, weil das passt doch nicht in die Zeit, so ein rückständiger Mann, ach ja, der ist ein halber Ausländer, wenn er aus der Tschechei kommt, der spricht nicht mal richtig Deutsch und hat sein Theologiestudium erst nachgeholt, weil er vorher Textilarbeiter war, im Abendstudium hat er fleißig gearbeitet. Und die Leute nahmen ihn nicht ernst. Aber wenn Sie heute in den kirchengeschichtlichen Büchern lesen, Johannes Jennecke hat junge Leute um sich gesammelt, ganz allein. Und in ein völlig überarbeiteter Gemeindepastor hat er diese jungen Leute in der Bibel gelehrt. Er sagt, nur Bibel ist wichtig. 80 dieser jungen Leute sind damals hinausgezogen. Da gab es noch keine Basler Mission. Und da steht in allen Büchern, ob in England oder in Deutschland, das waren die Besten der großen Weltmission, die je hinausgezogen sind. Da war ein schlichter Mann, der in seinem Amt gewirkt hat. Das hat auch Jesus versprochen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Da kann ich im Segen sein. Und da kann ich Großes wirken. Wir hatten in unserer Gemeinde eine liebe alte Frau, die kleidete sich nicht nach dem Schick der Zeit. Im Gegenteil, sah sehr rückständig aus. Sie war sehr gehbehindert und sie war nicht die Attraktion, wie sonst Frauen zu tun pflegen. Aber die Frau hat da unten in einem Hochhaus Besuche gemacht. Der Herr hat sie schon lange heimgeholt. Manche von Ihnen, die da sitzen, haben als Kinder in der Kinderkirche durch diese Frau entscheidende Anstöße bekommen. Die hat man eine Zeit lang weggeschmissen. Wir brauchen dich nicht mehr in der Kinderkirche. Das machen die jungen Leute flotter. Wir haben sie im hohen Alter wieder geholt. Und ich weiß, wer sie damals gehört hat, unsere Hedwig Kurm. Was die Kindern mitgegeben hat. Und ich erinnere mich noch, wie ich da unten eine Schauspielerin besuchte einmal, die nie in eine Kirche kam. Wie sagen, wissen Sie, was mir Eindruck macht, wenn die Frau Kurm mich besucht. Und das, was die sagt, das vergesse ich nicht. Das sind Menschen, die mit Jesus leben. Wir meinen immer, die Attraktion wäre es, unsere schmissige Form und unser weltoffenes Auftreten. Und dass wir nicht von gestern sind und dass wir alle so wahnsinnig modern sind. Und dabei kommt es nur darauf an, ob Jesus durch uns hindurch sein kann. Tu Buße. Sie brauchen gar nichts Besonderes tun. An ihrem Platz bleiben, in ihrem Auftrag sein, wo sie der Herr hingestellt hat. Und noch ein letztes Beispiel. Das habe ich Ihnen schon mal erzählt, dass das ganze geistliche Leben unserer Stadt im letzten Jahrhundert nicht durch einen Mann, sondern durch eine Frau geprägt wurde. Eine Frau, die drunter Lehnhardtskirche saß, sonst auch nicht zur Kirche ging, als ihr Kind gestorben war. Und der Prediger dann predigt und trifft sie mit dem Wort. Und sie ist so ergriffen von dem, was plötzlich ihr Jesus groß wird. Und sie sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Und ihr Mann sagt, du bist geisteskrank. Die Charlotte Reilen, du bist geisteskrank und er will sich scheiden lassen. Er ist Fabrikant, er geht nach Amerika, sagt, ich kann mit der Frau nicht mehr unter einem Dach leben. Es waren die Gebete dieser Charlotte Reilen, dass ihr Mann sich in Amerika bekehrt. Und dieses Ehepaar haben alle großen geistlichen Einrichtungen, bis zum CFAD in Stuttgart, die Missionsvereine, die Sozialeinrichtungen unserer Stadt, alle ins Leben gerufen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Sie werden keine Charlotte Reilen sein. Aber dass Sie in Ihrer Familie in diesen Tagen, diesen Adventstagen nicht bloß Kerzen anzünden, sondern selber ein Licht sein dürfen in einer finsteren Welt, das will der Herr. Tu Buße, kehre um, dass der Herr nicht sein Leuchter umstoßen muss in unserer Mitte, sondern dass er uns zum Segen setzen kann. Sie sollen sein Zeuge sein in einer finsteren Welt. Amen.